Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt 20 Minuten nach 15 Uhr. Das heißt, wenn wir mit den Christen und den vielen Pilgern und der Christenheit auf der ganzen Welt jetzt an die Sterbe und Sterbestunde Jesu, an sein Leiden, an sein Sterben am Kreuz denken, dann geht es mir so, werde ich automatisch an Jerusalem erinnert. Jetzt ist das geschehen, jetzt sind wir fast mittendrin, weil es genau die neunte Stunde herum ist. Heute am Karfreitag, Sonntag oder am Karfreitag, schön, dass wir zusammengekommen sind im Namen Jesu und uns erinnern an das Leiden und Sterben Jesu. Ich muss es erst noch ein wenig herrichten, aber gleich sind wir soweit. Nach dem Passamahl, gestern noch waren sie zusammen, Jesus und seine Jünger. Einer war darunter, der Judas. Er hat ihn verraten. Und Jesus ist dann in Gethsemane, dort hat er seinen erbitterten Gebetskampf und fragt seinen Vater Gott, Herr, wenn es dein Wille ist, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Die Verleugnung des Petrus, Jesus ist vor dem Hohen Rat, es bahnt sich so an, eins nach dem anderen, ganz verdichtet. Jesus steht vor Pilatus und Herodes, dann folgt seine Verurteilung und Verspottung, weil er der König der Juden ist, der König von Nazareth. Nun geht sein Weg nach Golgatha. Dort findet die Kreuzigung und der Tod statt. Und aus den vier Evangelien können wir die Zusammenschau der sogenannten sieben Worte am Kreuz nachlesen. Lasst uns aber zunächst hören auf Matthäus 27, es ist eine ganze Reihe von Versen, das Kreuzigungsgeschehen, Verse 27, folgende, Jesu Kreuzigung und Tod. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätoritum und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, und als er schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn, und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, die lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel? so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Das ist jetzt gerade etwa um die Zeit. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia käme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Verse aus Matthäus 27. Ja, liebe Gemeinde, was für eine Szene. Gestern Abend, feierten die Jünger mit Jesus das heilige Abendmahl, das Passamahl. Dann betet Jesus im Garten Gethsemane. Lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Es waren nicht nur Schweißtropfen, Blutstropfen hat er gerungen, sind aus Jesus herausgekommen. Lass doch dieser Kelch an mir vorübergehe. Nur einige wenige Verse vor dem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben oder gehört haben. Alles muss so geschehen. Das ist im Grunde eine finale Aussage. Damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Denken wir an die Texte aus Jesaja 53. Wir haben einige Worte vorher gehört in der Schriftlesung. Da ist die Rede von dem Schmerzensmann. Ja, die sogenannten Gottesknechtslieder in den Propheten, vor allem bei Jesaja, weisen ja schon auf das Leiden des Erlösers hin, auf Jesus. Heute, nur wenige Stunden später, erlebt die Menschheit in Jerusalem eine der grausamsten Hinrichtungen der Weltgeschichte. Sündlos schuldig. Ich denke, wir wollen mal ganz behutsam an diese Geschichte, an die Texte gehen und sie verstehen. An Karfreitag wird Jesus selbst Opfer der römischen Gewaltherrschaft, hingerichtet als König der Juden. Vorher verraten durch den Judaskuss. Der Kuss, eigentlich ein Zeichen der Liebe, der Zuneigung. Der Kuss wird hier zum Zeichen des Verrats. Gegeißelt, verspottet, entkleidet. Ja, was für eine Szene. Ausgestellt ist Jesus im Sterben in seiner letzten Würde beraubt. Exe homo, Das heißt, seht, welch ein Mensch, sagt Pilatus, der Statthalter. Und wahrlich, so haben wir es eben gehört in der Lesung, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der Hauptmann, der dabei stand und das miterlebt hat, ein ergriffener Hauptmann. Johannes 1 im ersten Evangelium sagt uns, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt, welches meine Sünde trägt. Wenn in der Bibel die Rede davon ist, siehe, dann steht immer etwas Gewaltiges an. Es kommt etwas ganz Bedeutendes. Das heißt dann, also pass auf, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Siehe, das ist Gottes Lamm. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Das ist aus dem Weihnachtsevangelium. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lest das mal nach oder spürt dem mal nach, wo ihr das überall findet in der Bibel. Gottes Lamm, ein Lamm, das sich selbst opfert, stumm, wehrlos und ohne Widerstand. In Jesaja 53, Vers 7 lesen wir das im sogenannten Gottesknechtslied. Das tust du für mich. Ja, für mich gingst du nach Golgatha, so haben wir es vorher gesungen. Für mich hast du die Schuld getragen. Danke, Herr Jesus, dass du Gottes Lamm für mich persönlich, für den Kosmos, für diese Welt geworden bist. Darum lasst uns auf ihn sehen. Vielleicht erinnern sich manche noch von euch im letzten Jahr an Karfreitag. Da haben wir uns mit dem Isenheimer Altar beschäftigt. Er stand hier auf dem Altar. Jetzt steht er im Raum Basel. Ich mache euch Mut, schaut vielleicht nachher noch mal rein und lasst euch ergreifen von diesen Szenen, wie sie Matthias Grünewald dargestellt hat. Ich glaube, in der christlichen Kunst gibt es kaum eine ergreifendere Darstellung des Gekreuzigten als die auf der zentralen Bildtafel des Isenheimer Altars. Vor einem dunklen Himmel malt der Künstler Matthias Grünewald erschreckend, aber doch realistisch den leidenden und sterbenden Christus. Diese blutüberströmte, von Schmerzen gequälte, am Marterpfahl hängende Gestalt des Gekreuzigten beherrscht den ganzen Flügelaltar. Und unter dem Kreuz, unter dem Gekreuzigten, finden sich vier Gestalten in sehr tiefem Schmerz versunken. Mutter Maria und ihre Tränen. Johannes, wo es im Evangelium heißt, es ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Maria Magdalena. Und auf der rechten Seite fällt die Gestalt eben des Täufers auf, Johannes der Täufer, der mit einem überlangen Finger auf den Gekreuzigten zeigt und auf der anderen Seite die aufgeschlagene Bibel in der Hand hält und zu seinen Füßen das geopferte Gotteslamm. Hier ist die Botschaft total klar. Schau doch im Glauben auf den Gekreuzigten. In ihm findest du Rettung und Leben, ja, neues Leben. Die ganze Hingabe Christi an das Kreuz ist unvorstellbar. Menschliche Abgründe zeigen sich hier. Der Menschensohn und doch gleichzeitig der Sohn Gottes, der Gottessohn. Er ist Christus, er ist der Gesalbte. Es ist er, den Israel erwartet hat als Messias, als König von Israel. Auf dem Querbalken bei der Kreuzigung auf Golgatha ist zu lesen, er ist der König von der Juden von Nazareth. Und Pilatus hat noch gesagt, nein, schreibt drauf, dass er es selbst gesagt hat, er wäre der König von Nazareth, der Juden. Worte Jesu am Kreuz, warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Psalm 22, 1 folgende. Und sehr bewegend ist, dass wir im Kolosserbrief lesen, im zweiten Kapitel. Dein und mein Schuldbrief ist zerrissen. durch das Opfer, durch das, was Jesus für uns getan hat. Und die Frage nach dem Warum ist so alt wie die Menschheit. Warum eigentlich nicht, könnte man doch auch mal fragen. Warum geht es uns gut? Warum leben wir in Freiheit? Warum vergessen wir oft den Dank und das Lob Gottes an ihn? Jesus ist am Kreuz ein Ort der Heilung. An diesen Ort will er uns alle hinziehen, uns begegnen. Dieser Ort, das Kreuz auf Golgatha, ist dennoch für uns Christen der Sieg über den freiwilligen Erlösungstod Jesu Christi. Was trägt uns wirklich in dieser sehr schweren Stunde und Zeit? Was gibt uns Hoffnung? Was gibt dir Hoffnung? Ist es die Liebe untereinander, die Nächstenliebe? Ist es vielleicht, dass wir Einsame, Alte und Kranke besuchen in unserer Gemeinde und darüber hinaus? Ist es vielleicht der Umgang mit dem Zehnten, also 10% von all dem, was wir haben, was uns Gott anvertraut, was er uns schenkt, dass wir Gott zurückgeben, das uns tröstet, das uns Kraft gibt? Die Barmherzigkeit Gottes gegenüber der Erbärmlichkeit der Menschen, ist es das? Holz auf Jesus Schultern, von der Welt verflucht, wird zum Baum des Lebens. Das können wir nachlesen im Galaterbrief, also im Neuen Testament. Galater 3,13. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Da gibt es bereits schon einen Hinweis im Alten Testament, 5. Buch Mose 21. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Also das Fluchholz ist gleichzusetzen mit dem Schandholz. Und der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist im Lukas-Evangelium. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Der verstorbene Papst Benedikt schreibt in seiner sogenannten Christus-Trilogie, ich habe also alle drei Bücher, und die auch sehr tiefsinnig sind, die also wirklich zu Herzen gehen, vor allem das zweite, wo er so sehr stark über Christus spricht und schreibt: Jesus Christus hat sich dem Kreuz überliefert. Er ist das Herz und das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Und das Kreuz und die Auferstehung. Ja, was für eine Szene. Der Menschensohn geht dahin. Er ist schuldig gesprochen worden. Wegen Gotteslästerung, so sagt es Pilatus. Der Menschensohn ist in die Hände der Sünder überantwortet. Und Matthäus 26 heißt es, der Menschensohn ist, er wird sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Erinnern wir uns an den Wochenspruch von Palmsonntag. Da heißt es, der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Johannes 3, 15. Und dann folgt Vers 16. Wir haben es jetzt schon öfters mal gehört, das sogenannte Kernevangelium. Ja. Am Kreuz vergibt er selbst seinen Folterern, dem, der mit ihm hingerichtet wird. Also es sind ja zwei, aber einer, dem sagt er, als er doch erkannt hat, was er für ein Sünder ist, dem verheißt er, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, so ist das Kreuz ein wirksames Zeichen. Jesus hat uns durch sein Leiden und Sterben erlöst. Das Kreuz ist radikal und revolutionär zugleich. Es steht für Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen und der Menschheit, könnte man ergänzen. An der Stelle könnten wir uns in Gedanken oder auch mal in unserem Herzen Können wir uns mal mit unter das Kreuz stellen? Das Kreuz in Gedanken, jetzt in Jerusalem zu sein und uns mit darunter zu stellen, wie die Frauen, wie seine Mutter. Und hier sagt Christus uns, mir, aber auch dir, dir ist vergeben. Ich bin für dich gestorben. Du wirst mit mir leben, wenn du das glaubst. Das Kreuz, an dem Jesus starb, das ist das endgültige Gericht über alle Sünde und Missetat. Deswegen ist es dort und nur dort ist Leben und sozusagen auch Neuanfang zu finden. Das Dunkel und die Traurigkeit sind nicht das Letzte. Jesu Tod ist kein Endpunkt, sondern ein Doppelpunkt. In Situationen des Verzagens an Gott ist Hoffnung gesät. In der Passionszeit haben wir davon gehört, dass Weizenkorn, wenn es nicht in die Erde fällt und nicht erstirbt, dann kann es keine Frucht bringen. Tiefer Friede, Trost, selbst im Schmerz, im Leid, in der Dunkelheit und Finsternis, im Verlust ist Jesus das Licht und damit der Grund der ewigen Hoffnung, der ewigen Freude. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Habt ihr das noch im Ohr, wie der Chor gesungen hat? Ja, das gibt uns Hoffnung zwischen Himmel und Erde. Danke, Herr Jesus, dass du das Lamm geworden bist, das unsere Sünde trägt. Du bist zum Retter und Erlöser der Welt geworden. Und wieder schaue ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder danke ich dir, Herr, wieder gebe ich mein Leben hin. Als Antwort, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für Golgatha. Durch den Tod Jesu gibt es für alle, die ihm vertrauen und an ihn glauben, einen Neuanfang. Ja, es ist vollbracht. Das sind Worte Jesu am Kreuz auf Golgatha. Und Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Fürwahr, so heißt es im Propheten Jesaja, er trug unsere Krankheit und unsere Schuld. Fürwahr, der leidende Christus ist auch gleichzeitig der König für uns. Das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde, heißt es im 1. Johannes 1, Vers 7. Im Licht Gottes müssen wir uns auch nicht in die Tasche lügen. Wir können ehrlich sein, denn wir wissen, Gott vergibt uns unsere Schuld. Jesus hat sein Blut, sein Leben dafür gegeben. Wir werden das konkret spüren beim Abendmahl. Deshalb können wir umkehren, uns verändern lassen und lernen, im Licht zu leben. Gottes Licht führt uns zu einer realistischen Selbsteinschätzung. Und eine Geschichte, mit der möchte ich abschließen. Monte Cervellino. Und zwar ist das eine Geschichte, die spielt in Stuttgart nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor den Toren Stuttgarts gibt es einen großen, heute mit Rasen bewachsenen Hügel, den die Schwaben liebevoll Monte Cervellino nennen. Auf diesen Hügel haben die Bewohner der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg die Trümmer und Scherben gebracht, um die Stadt wieder neu aufzubauen. In Wagen und Karren fuhr man damals den Schutt auf einen Hügel, damit der Wiederaufbau gelingen konnte. Ja, so einen Hügel brauchen wir auch für unser Leben, wo wir unsere Trümmer und Scherben bringen und neu anfangen können. Gottlob, diesen Monte Cervellino gibt es tatsächlich. Es ist der Hügel Golgatha vor der Stadt Jerusalems. Dort, wo Jesus für unsere Sünden und Schwächen starb, kann man alle seine Scherben und Trümmer abladen. Denn dort ist Vergebung und Heilung. Dort kannst du neu beginnen. Das Kreuz Jesu ist der Ort, wo wir alles abladen können. Der Monte Cervellino für die ganze Menschheit. Gott sei Dank. Amen.